Ich lese Gottes Wort aus 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5 bis 9. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Ich möchte heute über das Thema, über den Kampf gegen den Hochmut und den Teufel sprechen. In welchem Kontext behandelt Petrus nun diesen Kampf? Wenn Petrus nun schreibt, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, dann nimmt Petrus Bezug auf das Vorhergesagte. Und worauf bezieht sich nun das ebenso? In den ersten vier Versen im fünften Kapitel des ersten Petrusbriefs behandelt Petrus das Thema, wie die Hirten der Gemeinden ihren Dienst zu versehen haben, wenn er dort schreibt, weidet die Herde Gottes nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Auch schon in den ersten christlichen neutestamentlichen Gemeinden hat dieses Problem vorgeherrscht. So berichtet uns zum Beispiel Johannes im dritten Brief, er schreibt dort von einem Diotrephes Folgendes. Dritter Johannesbrief. Ich habe der Gemeinde kurz geschrieben, aber Diotrephes, der unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht auf. Sowohl das Problem des Herrschens als auch mangelnde Unterordnung hat eine gemeinsame Wurzel, und das ist der Hochmut. Und in unserem Predigttext spricht Petrus nun alle an und nicht nur die Jüngeren, wenn er sagt, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hochmut ist die Ursünde, die wir von dem Sündenfall her kennen, wenn uns in 1. Mose 3 mitgeteilt wird, wie der Teufel die Menschen mit dem Hochmut inspiriert hat, wenn er sagt, ihr werdet sein wie Gott. Und der Begriff des Hochmuts, wie er im Neuen Testament verwendet wird, tritt nach außen gar nicht so in Erscheinung, sondern spielt sich mehr im Verborgenen ab, im Herzen der Menschen. Diese Art des Hochmuts umschreibt zum Beispiel Maria sehr gut in ihrem Lobgesang, wenn sie Gott so lobt in Lukas 1, er, Gott, übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die, hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Diese Art des Hochmuts umfasst die innere Haltung von Überheblichkeit, ich bin besser und die der Verachtung anderer. Und das wirklich Warnende und Erschreckende, dass Gott Menschen widersteht, die so von dieser Ursünde, vom Teufel inspiriert, in Beschlag nehmen lassen. Des Teufels oberstes Ziel ist es, dass er Menschen mit Hochmut erfüllt in ihrem Herzen. Man denkt groß von sich, man genießt es, sich von anderen abheben zu können, man findet seine innere Befriedigung in dem, was man selbst ist und nach außen hin erscheint. Und dieser Hochmut zeigt sich auch darin, dass man andere im Herzen verachtet. Diese Wurzel des Hochmuts wirst du nicht selbst aus deinem Herzen ausreißen können, sondern letztendlich kannst du es nur vor Gott bekennen. Auch selbst, wenn du in dem Bewusstsein lebst, dass alles, was du bist und wo du im Positiven begabt bist und dass dir das alles von Gott gegeben ist, so kann sich selbst dahinter geistlicher Hochmut verbergen. Und ich möchte ein bekanntes Beispiel nennen aus der Bibel. Der Pharisäer betet so, als er den Zöllner in den Tempel kommen sieht, in Lukas 18. Er sagt: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Der Pharisäer hat nicht gedacht, dass diese ganze Frömmigkeit von ihm selbst stammt. Oder dass er sich diese irgendwie selbst erarbeitet hat. Nein, er dankt Gott, dass er diese von Gott empfangen hat. Und doch verbirgt sich hinter dieser Haltung Hochmut. Und dieser Hochmut tritt dort hervor, da man andere Menschen im Herzen verachtet. Und nicht ohne Grund leitet Jesus dieses Gleichnis mit folgender Bemerkung ein, wenn er sagt, in Lukas 18, er sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein, und jetzt, und verachteten die anderen. Dies Gleichnis. Der Apostel Paulus liefert uns so etwas wie einen Hochmutsdetektor. So wie man Radioaktivität mit einem Detektor feststellen kann, sowas bietet uns Paulus auch an in seinem Wort. Damit wir erkennen, was wir von Natur aus sind, wenn er sagt in Philipper 2, tut nichts um eitler Ehre willen, und jetzt, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das finde ich enorm. Ich achte jeden anderen höher als mich selbst. Was denkst du über die Geschwister innerhalb der Gemeinde, vielleicht auch hier bei Lifebase? Stell dir nur die Frage, was denkst du von den anderen hier in Lifebase? Kommt da nicht Verachtung in deinem Herzen auf? Denn denkst du wirklich von jedem anderen höher als von dir selbst? Wenn du das anwendest, dieses Wort des Paulus, dann wirst du merken, was in deinem Herzen wirklich ist. Und diese Anfechtung des Hochmuts betrifft uns alle. Und die Frage ist nun, gibt uns Gottes Wort eine Hilfestellung, um gegen den Hochmut anzukommen? Petrus sagt nun, alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Für uns ist klar, das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Und Petrus fordert nun dazu auf, an der Demut festzuhalten. Genauer übersetzt bedeutet das, dass ihr euch mit Demut umkleiden, umhüllen sollt. Das klingt ganz so ähnlich, wie wenn Paulus in Kolosser 3 im Kapitel dazu auffordert, folgende Eigenschaften anzuziehen, wenn er sagt in Kolosser 3, so zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut. Das scheint ja nicht schwierig zu sein. Denn Hochmut ziehen wir aus und die Demut ziehen wir uns an. Das ist ja kinderleicht. Aber stimmt das? Stimmt das? Da müssen wir klären, was ist Demut? Sind das Menschen, die sich nichts zutrauen? Ich bin nichts, ich kann nichts, I'm a nobody. Menschen voller Minderwertigkeitskomplexe? Ganz sicherlich nicht. Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen leiden darunter, dass sie nicht das sind, was sie gerne sein würden. Aber das ist auch eine versteckte Art des Hochmuts. Aber was ist nun Demut? Gibt unser Predigttext dazu eventuell eine Antwort? Petrus sagt uns weiter, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er sorgt für euch. Nach diesem Wort scheint Demut etwas dazu zu tun zu haben, dass ich mich unter einer Macht, nämlich Gottes Macht, unterstelle. Da gibt es eine unsichtbare Wirklichkeit, die über meinem Leben herrscht. Und Petrus bezeichnet diese Macht Gottes gewaltige Hand. Also Demut scheint in diesem Kontext weniger eine Charaktereigenschaft zu sein, sondern hat vielmehr etwas mit einer inneren Haltung oder Überzeugung zu tun. Und Petrus verbindet nun diese innere Haltung mit den Sorgen dieser Welt, wenn er sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Wenn wir das recht bedenken, dann bekommt der Begriff Demut eine andere und, wie ich meine, eine befreiende Ausrichtung. Demut heißt in diesem Kontext, dass alles, was mich in dieser Welt belastet, ich bei Gott abgeben kann. Das heißt, auf ihn werfen. Praktisch heißt das nichts anderes, als dass ich alle Sorgen Gott kundtun soll im Gebet. Aber an diesem Punkt darf ich nicht stehen bleiben. Was sagt uns dieses Wort noch? Und jetzt kommt ein Indikativ, jetzt kommt eine Aussage von Gott, wie er sich zu uns stellt. Und das gilt es zu glauben. Denn Gott sorgt für uns. Denn er sorgt für uns. Das ist eine neue Wirklichkeit. Das ist Gottes Eigenschaft. Das gilt es zu glauben. Was helfen alle unsere Gebete zu Gott, wenn der Glaube letztendlich fehlt? Man wird in den Anfechtungen dieser Welt nicht zur Ruhe finden, wenn ich nicht glauben kann, dass Gottes gewaltige Hand für mich, für uns sorgt, dass Gott uns wirklich zugewandt ist. Jesus selbst ist das beste Beispiel per excellence, wenn es um Demut geht. Und an dieser Stelle möchte ich das sehr bekannte Wort von Jesus zitieren, wenn er sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus war von Herzen demütig, der ohne Sünde war. Von Herzen demütig. Und das sollen wir von Jesus lernen. Dort ist er uns ein Vorbild. Und wenn wir das leben, dann werden wir zur Ruhe finden in den Anfechtungen dieser Welt. Aber wie zeigt sich das im irdischen Leben von Jesus? Jesus kannte keine Angst und keine Sorge in seinem Leben, außer dem Ereignis vom Garten Gottes in Gethsemane, da er seine Kreuzigung vor Augen hatte. Sein Leben war geprägt von der Überzeugung, dass es absolut nichts gibt in dieser Welt, das ihm etwas anhaben könnte. Jesus hat aus der Überzeugung gelebt, dass Gott, sein Vater, ihm ganz zugewandt ist. Und das bringt Jesus auch zum Ausdruck, wenn er sagt in Johannes 3, der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Jesus war ein Beispiel für Demut und seine Demut aber war aus der Erkenntnis genährt, indem er wusste und glaubte, dass Gott ganz zu ihm stand und dass er unter seiner Herrschaft steht. Oder die Stillung des Sturmes, als die Jünger um ihr Leben kämpften, ist ein gutes Beispiel für Demut, da Jesus im Boot schläft. Er hat aus der Überzeugung, ja aus dem Glauben gelebt, dass sein irdisches Lebensende mit der Kreuzigung vor den Toren Jerusalems beendet wird und nicht in diesem Seesturm. Und deshalb hatte er in dieser Situation im Seesturm keine Angst. Und wenn Jesus in diesem Kontext die verzagten Jünger fragt, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Was hätten sie denn glauben sollen? Dass deren Leben in Gottes gewaltiger Hand unterliegt, ganz und gar. Das bedeutet, denn er sorgt für euch. Und ein letztes Beispiel, dass Jesus an die Herrschaft seines Vaters über seinem Leben vertraut hat, das sehen wir in der Begebenheit im Garten Gethsemane. Als Jesus im Garten Gethsemane gefangen wurde, wird die Überzeugung, die Jesus hatte, dass er unter Gottes Herrschaft stand, sehr deutlich. Er sagt zu der Schar, die ihm festnahm, Folgendes in Lukas 22. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. An dieser Äußerung Jesu wird klar, was Demut ist. Jesus wusste sich ganz und gar unter Gottes Herrschaft. Da gibt es kein Quäntchen an Zufall. Aber jetzt die spannende Frage. Gilt diese Herrschaft Gottes auch für uns? So wie Gott der Vater seinen Sohn ganz zugewandt war in seiner irdischen Lebenszeit, ist Gott auch so uns heute zugewandt. Erkenne ich im Evangelium, dass Gott mir ganz und gar zugewandt ist. Dass Gott mich durch und durch sieht in allen Aspekten meines Lebens, weil sein Sohn sein gerechtes Blut und Leben gegeben hat. Erkennen wir, dass wir durch die Erlösung durch Christus unter Gottes Herrschaft gestellt sind. Paulus kann sagen, er, Gott der Vater, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und jetzt, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Dadurch stehen wir unter Gottes Herrschaft. Also wir sind durch diese Erlösung unter seine Herrschaft gestellt. Jetzt kann mir ja nichts mehr passieren. Und jetzt könnten wir den guten Paulus, natürlich etwas kritisch hinterfragen. Moment mal, Paulus, das widerspricht aber ganz und gar deiner eigenen Erfahrung. Du schreibst zum Beispiel der Gemeinde zu Korinth im 2. Korinther 1, dass ihr in Asien über die Maßen beschwert wart und am Leben verzagtet und ihr es bei euch selbst beschlossen hieltet, dass ihr sterben müsstet. Das hast du geschrieben, Paulus. Eure Erfahrung zeigt doch, dass ihr noch nicht von der Macht der Finsternis befreit seid. Und Paulus gibt darauf eine Antwort, wenn er sagt, das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, das ist nämlich Hochmut, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat. So widersprüchlich das auch klingt, aber durch solche Anfechtungen soll unser Glaube tatsächlich bewährt und gestärkt werden. Und das nachfolgende Wort des Petrus bewahrt uns nun vor Unnüchternheit, wenn er schreibt, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Petrus hat eine sehr realistische Sicht der Dinge, in der sich die Christen befanden. Echtes Christsein ist kein Leben auf dem Ponyhof. Er beschreibt die Situation der Christen so, als ob sie in der Wildnis leben und dass sie da auf der Hut sein müssen vor den Angriffen des Löwen in der Gestalt des Teufels. Christen kommen in Lebensumstände, die menschlich gesehen wirklich furchteinflößend sind. Schreckensmomente des Lebens, in welcher Gestalt auch immer, werden uns nicht erspart bleiben. Mit einer nüchternen und realistischen Einschätzung müssen wir diesen begegnen. Und die schrecklichen Fratzen des Löwen können in unterschiedlicher Art und Weise uns begegnen. Krankheit, Verfolgung, Misshandlung, Gefängnis, Existenzängste, Erwerbslosigkeit, Verleumdung, Ächtung, Mobbing, Isolation, Einsamkeit, Ehekrisen, Scheidung, missratene Kinder, Depressionen und vieles mehr. Das können die erlebten, angstmachenden Fratzen des Teufels sein. Aber was bedeutet das nun konkret, dass der Löwe, sprich der Teufel, uns verschlingen will? Im Kern geht es darum, dass wir dem Glauben absagen. Wenn du auf der Straße mit Menschen ins Gespräch kommst, dann hörst du des Öfteren, dass Schicksalsschläge wie der Tod eines geliebten und jungen Menschen diese vom Glauben weggebracht hat. Habe ich zumindest schon öfters erlebt mit Menschen dort. Und diesen Sachverhalt bringt auch Jesus in seinem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld zum Ausdruck, wenn er sagt in Lukas 8, es ging ein Sämann aus zu säen, seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und Jesus erklärt es dann auch mit dem Vermerk, die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Genau das ist das Ansinnen des Teufels, die Zerstörung des Glaubens an Christus. Wenn ich in diesen Nöten bin, wo treibt es mich hin? Wenn ich die Fratze des Teufels in den Lebensumständen erkenne, was bewirkt das in mir? Die ersten Angst- und Schreckensmomente sind vor Gott nicht verwerflich, aber ich darf dort nicht ausharren. Und Petrus gibt nun folgenden Ratschlag: Dem widersteht fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Aha. Als erstes verweist Petrus darauf, dass diese Anfechtungen, ja diese Leiden, die ganze Christenheit betrifft. Ja, wir stehen in einer Leidensgemeinschaft mit unseren Geschwistern in dieser Welt. Das, was es zu glauben gilt, hat Petrus ja schon in unserem Predigttext angedeutet. Und ich benenne es noch einmal. Er spricht von der gewaltigen Hand Gottes, der wir unterstellt sind. Das ist was Befreiendes. Und er spricht, dass Gott uns versorgt unter dieser Herrschaft. Jetzt kann ich mir natürlich fragen, woran mache ich das fest, dass mir das wirklich gilt? Mache ich das daran fest, dass Gott mich von allen irdischen Nöten befreit? Mache ich das daran fest, dass Gott meine Gebete so erhört, wie ich es will? Aber ich stelle noch einmal die Frage, woran mache ich es fest, dass ich unter Gottes Herrschaft stehe und dass er mich versorgt? Ich sehe es in der Erlösung durch Christus. Ich sehe es in dieser unübertrefflichen Aussage des Paulus, wie er es auch in Römer 8 sagt, wenn er mit Siegestriumph Folgendes proklamiert. Er proklamiert: Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und wie muss diese rhetorische Frage des Paulus beantwortet werden? Einerseits ist die ganze Welt gegen uns. Paulus führt ja im Kontext von Römer 8 auf, wer sich alles uns entgegenstellen kann, wenn er von den Anklägern, von den Engeln, von den Mächten, von den Gewalten, von den Kreaturen spricht. Alle gegen uns. Und wenn Paulus davon spricht, dann hat man den Eindruck, dass er von einer unsichtbaren Welt spricht, die sich gegen die Kinder Gottes richten. Und das deckt sich zum Beispiel auch mit der Aussage aus Epheser 6, da sagt nämlich Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und was sind die Auswirkungen dieser Mächte? Das sind Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Tod. Und diese Liste des Leidens ist sicherlich nicht vollständig. Das kann alles uns wirklich treffen. Aber ich möchte nochmal diese rhetorische Frage des Paulus stellen. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wie ist diese Frage zu beantworten? Und ich glaube, diese Frage ist in zweierlei Hinsicht zu beantworten. Eine Antwort ist, dass keine Macht der Welt in der Lage sein wird, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Keine Macht der Welt. Das heißt, dass Gott unverbrüchlich zu uns stehen wird. Und die andere Antwort ist, dass niemand, auch der Teufel mit seinem Heer von Dämonen, nicht in der Lage sein wird, gegen uns irgendetwas auszurichten, das nicht unter seiner gewaltigen Hand steht. Aber jetzt können wir den guten Paulus fragen, woran machst du das fest, dass niemand nicht in der Lage ist, gegen uns irgendetwas auszurichten? Und als ob Paulus im Geiste schon erkennt, dass seine kritischen Leser, und zu denen gehören wahrscheinlich auch wir, diese Frage an ihn stellen wird, beantwortet er diese auch sogleich, wenn er triumphierend das Evangelium proklamiert mit den Sätzen. Also nochmal, wer kann gegen uns sein? Und dann sagt er, niemand, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und das ist die Begründung, dass ich weiß, das gilt mir, diese Herrschaft. Und die Fürsorge Gottes gilt mir. Sehe ich woran, dass Gott seinen Sohn gegeben hat. In dieser Hingabe Jesu am Kreuz sind alle Machtverhältnisse dieser Welt ein für alle Mal für uns geklärt. Die hat er geklärt. Und das ist das Großartige. Und Paulus war von dieser Wirklichkeit durch Christus so entflammt, dass er sagen kann, wie sollte Gott uns mit Christus nicht alles schenken. Und im Glauben an diesen gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn leben wir unter der gewaltigen Hand Gottes. Christus selbst ist diese gewaltige Hand Gottes. Und dem Teufel zu widerstehen bedeutet, dass ich in dieser Überzeugung, ja in diesem Glauben verwurzelt bin. Ich bin also mit meinem Herzen nicht in dem Sichtbaren, Erlebbaren verwurzelt, sondern in dem Unsichtbaren. Und das ist das wunderbare Evangelium von Jesus. Und es mögen Anfechtungen und Leiden kommen. Und es mögen Leiden bleiben, die Gott in seiner Allmacht nicht wegnehmen wird. Aber in dem triumphalen Sieg des Christus finde ich in den Leiden die Ruhe, die Kraft seines Geistes und eine echte Zuversicht. Amen.